so gut bei dir und deiner Nähe. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir Wahrheiten singen können. Danke, Heiliger Geist, dass du diese gesungenen und gesprochenen Worte benutzt. Bitte, Heiliger Geist, wirke weiter, dass wir wirklich alle heute bei dir sind, dass wir alle durchdringen können, dass nichts mehr, gar nichts mehr zwischen uns ist, gar nichts mehr uns hindert. Jesus, gib uns mehr davon, dass wir das aufsaugen und aufnehmen können, was von dir ausgeht, wie du bist, in deiner Nähe zu sein, Jesus. Danke dafür, lieber Herr. Komm, Heiliger Geist, und gib mir die Worte, die du sagen willst heute. Hilf mir zu sprechen, hilf uns zu hören. Bau du heute dein Reich, Jesus. Amen. Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Ich wollte ja noch einen zweiten Teil machen. Wir hatten ja uns mit dem Thema beschäftigt, die Gesinnung unserer Herzen. Und im Epheser 4, 23 steht, dass wir erneuert werden in dem Geist unserer Gesinnung. Als ich sagte, dass ich den zweiten Teil mache, hatte ich ein bisschen vergessen, dass ich die Woche drauf gar nicht hier war. Gesan und ich, wir waren in Rodewisch. Und ich soll euch auch von der Gemeinde in Rodewisch herzlich grüßen. Das ist jetzt ein bisschen schon wieder andere Sachen gewesen, aber das wurde mir aufgetragen. Ja, also ein paar Stichpunkte, um uns das gedanklich zurückzuholen. Die Bibel spricht davon, dass wir erneuert werden müssen im Geist unserer Gesinnung oder in unserem Denken, in unseren grundsätzlichen Auffassungen. Und ich hatte das aufgezeigt anhand von Schriftstellen, dass die Bibel sagt, unsere fleischliche Gesinnung oder einfach die Gesinnung, die wir von Geburt an mitbekommen, dass die in Feindschaft ist gegen Gott. Die Bibel sagt, die Gesinnung des Fleisches ist tot. Ja, wir hatten das ein bisschen herausgearbeitet, dass wir von Neuem geboren werden und dass das eine Tatsache ist, die durch Jesus geschieht. Und gestern haben wir ja miterlebt, wie sich Leute haben taufen lassen. Und diese Leute sind getauft. Und gleichzeitig sind wir in diesem Prozess, verändert zu werden und erneuert zu werden. Und dieser Prozess kann überhaupt nur gelingen, wenn wir im Glauben diese Wahrheit festhalten, dass wir von Neuem geboren sind. Und dass, wie es Epheser 1 sagt, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich hatte einige Merkmale genannt von einer erneuerten Gesinnung, zum Beispiel, dass die Furcht des Herrn wächst in unserem Leben, dass der Wunsch wächst, seine Gebote zu halten, dass Demut wächst in unserem Leben oder Niedrigkeit, und das entspricht so gar nicht unserer alten Natur, die gerne groß sein will und wichtig und hervorgehoben und geehrt. Oder ein weiteres Kennzeichen einer erneuerten Gesinnung, dass wir uns mehr und mehr von dem Willen Gottes bestimmen lassen und nicht mehr nach unserem eigenen Willen leben. Wir hatten uns die Gesinnung von Jesus angeschaut als unser Vorbild und eine Gegenüberstellung zur Gesinnung Satans. Ich glaube, dass da der Heilige Geist das letzte Mal ein großes Gewicht drauf gelegt hat. Diese Gesinnung Satans, die wir finden in Jesaja 14, wo von ihm geschrieben steht, dass er sagt, ich will zum Himmel hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Ich erinnere mich, dass hatte ich auch so nicht vorbereitet, aber das war eine Betonung, dass in diesen Worten drinsteckt, ich will auf einen höheren Platz, weil ich glaube, mir steht etwas Höheres zu. Und wir hatten das Thema Unzufriedenheit in unserem Leben, das Thema wenn wir glauben, dass uns etwas Besseres zusteht, als wir im Moment haben, dass uns das unzufrieden machen kann und dass Unzufriedenheit, wenn wir das einfach laufen lassen in unserem Leben, wirklich zur Bitterkeit führt und sehr zerstörerisch ist. Das Ganze ist nicht damit zu verwechseln, dass der Herr gerne möchte, dass wir in Kühnheit Schritte gehen und vorwärts gehen. Aber hier sehen wir die Gesinnung Luzifers war, dass das, was er hatte, ihm nicht genügte. Und es gibt so diese treibende Kraft, die von Satan ausgeht und die ihm zu eigen ist, dass man permanent das Gefühl haben kann, da wo ich jetzt bin, das ist eigentlich noch nicht das Richtige. Es muss noch was anderes, noch was Besseres, noch was Höheres geben. Und das kann Menschen sehr, sehr antreiben. Ja, die Gesinnung Christi, die im Philipper 2 geschrieben ist, dass er all die Privilegien aufgab, Gott zu sein und sich selber erniedrigte, die Gestalt eines Menschen annahm, sich hinrichten ließ und die Bibel sagt, dass Jesus gehorsam lernte. Das ist einer der Aussagen, die mich mit am meisten erstaunen, dass Jesus gehorsam lernte. Und logisch müssen auch wir gehorsam lernen. Niemand von uns wurde gehorsam geboren. Wir müssen gehorsam lernen. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass das manchmal mit Schmerzen verbunden ist. Gehorsam lernen geht nicht schmerzfrei. Und für Jesus war das mit Schmerzen verbunden. Und ich erinnere an diese Passage, wo Saul auf Samuel wartete und er kam nicht und er hat dann schnell geopfert, damit irgendwie der Betrieb weitergeht. Und Saul war sehr wichtig, dass auch er geehrt wird. Hat sich dann auch so ein bisschen ein Denkmal aufgestellt. Und dann kam Samuel und spricht mit ihm. Und dann gibt es ja diese ganz starke Passage, denke ich, die wir alle kennen, wo Samuel sagt, dass Gott Gehorsam mehr liebt als Opfer. Und Jesus lernte Gehorsam und wir sollen und müssen Gehorsam lernen. Ich denke, manchmal ist Gehorsam nichts anderes, als willentlich zu entscheiden, genau das Gegenteil zu tun von dem, was so in uns da ist an Verlangen oder an Wünschen. Ich denke, manchmal ist es einfach nur entschieden, genau das Gegenteil zu tun. Gehorsam lernen. Ja, dann hatten wir wunderbare Resultate, die einfach dann in unserem Leben sind, wenn wir in diesem Prozess sind, dass die Gesinnung Christi in uns mehr wird, dass unser Denken verändert wird. Ein Punkt, dass wir Offenbarung haben und Einsicht und dass wir auch in der Lage werden, mehr und mehr das, was uns der Herr offenbart hat, auch festzuhalten und bewahren zu können. Und ja, das ist ein Resultat davon, dass wir mehr und mehr eine veränderte Gesinnung bekommen. Das Thema Einheit, ein Riesenthema und sehr aktuell und Thema von vielen Konferenzen in unserem Land. Und diese Einmütigkeit, von der die Bibel spricht, oder die Einheit, von der das Wort Gottes spricht, hat etwas damit zu tun, dass alle Beteiligten diese Gesinnung Christi haben. Daraus kommt Einheit. Dann haben wir Schutz vor falschen Lehren oder Verführung. Und unser Glauben ist bewährt. Und ich hatte da so eine schöne Stelle, dass unser Leben gesegnet sein wird. Aus 5. Mose 5, 29 möge doch diese Gesinnung, ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Also es gibt die starke Verheißung im Wort Gottes, dass es uns und unseren Kindern gut geht, wenn wir in dieser Gesinnung bleiben, die dem Herrn gefällt. Heute wollen wir uns anschauen, was gibt es so an praktischen Aspekten, dass wir erneuerte Sinne haben. Also ich glaube, dass ein Aspekt ein ganz maßgeblicher oder wesentlicher Beitrag ist, um die Gesinnung Christi mehr zu erfassen oder einfacher ausgedrückt, um einfach zu wissen, wie denkt Jesus in bestimmten Situationen? Wie würde er entscheiden? Wie sieht er das jetzt? Was hat Jesus konkret zu dieser Situation für eine Meinung oder für eine Sicht? Um das besser erfassen zu können, brauchen wir eben einen regelmäßigen Umgang mit dem Wort Gottes. Und das geschieht natürlich auf der Ebene, dass wir ganz bewusst Dinge lesen und die zu uns sprechen. Und es geschieht auch, ohne dass wir das gleich bewusst wahrnehmen, weil wir einfach Wort Gottes lesen und das aufnehmen. Ich bin da sehr stark gesegnet worden, wie jetzt der Jan zweimal über den Umgang mit dem Wort gelehrt hat. Einmal in Schwarzenshof und auch nochmal im E-Kurs. Und das hat mich sehr, sehr gesegnet, dass das Wort Gottes, dass wenn wir das lesen und optimalerweise das laut uns vorlesen, das ist, denke ich, eine Hilfe, das Wort Gottes laut zu lesen, sodass es auch unsere eigenen Ohren hören, dann schafft das in uns etwas. Und es ist eine ganz vielfältige Sache, die da geschieht. Unser Thema heute ist ja, die Gesinnung Christi mehr und mehr zu haben, entsprechend dieses Verses in Epheser. Und wir bekommen einfach mehr Offenbarung und wissen, wie Jesus Dinge sieht, durch das Lesen im Wort. Das Wort ist die reine Quelle dafür. Diese Quelle ist reiner als jedes christliche Buch. Und die ist ganz sicher reiner als auch Gespräche untereinander. Deshalb brauchen wir zuerst und grundlegend diese reine Quelle, der Umgang mit dem Wort. Aus dem Wort heraus erfahren wir, wie er denkt. Was ist seine Haltung? Was sind seine Sichtweisen, seine Werte? Also um unser Denken zu erneuern, müssen wir schlicht und ergreifend erforschen, wie Gott denkt. Und das finden wir in seinem Wort, wie er denkt. Es gibt eine einzige Stelle, wo Jesus sagt, dass wir von ihm lernen sollen. Das ist Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also Demut und Sanftmut sind Eigenschaften, die dadurch wachsen. Und das gibt auch einen Einblick, wie Jesus ist. Und das wird in uns einfach zu Substanz, wenn wir einen regelmäßigen Umgang mit seinem Wort haben. Ich denke, darüber hinaus sind es natürlich auch Eindrücke oder Prophetien durch den Geist Gottes. Oder wenn wir Sprachengebete auslegen. Auch das ist ein Weg, wie Gott sich offenbart. Wie wir einen Einblick bekommen, wie Gott denkt. Und natürlich auch durch gute Bücher. Aber die Priorität oder die Reihenfolge der Prioritäten muss sein, dass das geschriebene Wort die grundlegende oder umfassende Quelle ist. Und das will ich einfach an ein, zwei Beispielen erklären, dass uns das ganz plastisch wird. Also ein Beispiel, was mir so einfiel, wenn wir unser Leben leben und Dinge ordnen und in unserem Leben Dinge organisieren, also ohne dass wir das bewusst wahrnehmen, tun wir alle Dinge und alle Entscheidungen nach einem bestimmten Wertesystem. Und das Wertesystem kommt in der Regel am allermeisten von unseren Eltern. Am meisten aus unserer Erziehung heraus oder aus unserer Kindheit heraus bildet sich in uns ein Wertesystem. Und das ist sicher an vielen Stellen richtig und gut und je nachdem, wie unsere Kindheit verlief. Aber an manchen Stellen braucht es auch massiv Korrektur. Und das ist, denke ich, das sind so die Gebiete, wo wir, wenn wir im Wort Gottes dann auf Aussagen stoßen, wo wir merken, unser Wertesystem ist ganz anders, dass wir dort das Wort in uns Dinge verändern lassen. Also ein Beispiel ist das Thema Geld. Wir alle haben Gedanken über Geld und wie man mit Geld umgeht. Und die kommen in der Regel so aus unserer Erziehung oder Prägung. Und es kann halt sehr unterschiedlich sein. Möglicherweise sind wir so geprägt, dass wir sehr, sehr sparsam mit Geld umgehen, dass wir sehr genau überlegen, was wir ausgeben und dass wir da vielleicht in eine übertriebene Sparsamkeit erlebt haben. Vielleicht kommen wir aus einer Familie, wo regelmäßig oder kontinuierlich wenig oder zu wenig Geld da war. Und das prägt unser Wertesystem. Und ohne, dass wir das bewusst entscheiden, gehen wir in der Regel genauso mit Geld um, wie wir das kennengelernt oder erlebt haben. Es kann auch eine ganz andere Richtung sein, aber das mal als einfach nur ein konstruiertes Beispiel. Das bedeutet, auch wir denken genauso über Geld. Und wir haben vielleicht genauso die Gedanken, wir müssen ganz genau überlegen, für was wir was ausgeben und wir müssen sparen und da noch ein Festgeldkonto anlegen und hier was versichern, weil man weiß nie, was kommt. Und vielleicht hat man auch als Kind so Erfahrungen miterlebt, dass irgendwie da was passiert ist und dann reichte das Geld nicht. Und dann übernehmen wir diese Werte. Und dann denken wir so über Geld vielleicht. Und dann wird es für uns erstmal schwierig sein, wenn wir Aussagen aus dem Wort Gottes lesen, wo es zum Beispiel um Geben geht und großzügig wegzugeben und dass das Prinzip im Reich Gottes irgendwie anders ist. Und wenn wir das anfangen wahrzunehmen, dann stößt das Wertesystem aus dem Wort auf unser Wertesystem. Und an der Stelle wird es ganz, ganz praktisch, erneuerte Sinne zu haben. An der Stelle wird es ganz praktisch. Und es könnte sein, wenn wir so eine übertriebene Sparsamkeit erlebt haben und vielleicht auch selber dann in der Richtung so mit Geld umgehen und das irgendwie der Gedanke oder solche Schriftstellen uns dann entweder gar nichts sagen oder vielleicht sogar einen Anstoß geben, dass es um Geben geht und um Almosen und dass die Bibel da also relativ verschiedene Varianten hat, wie man sehr geldlos wird, vordergründig. Und dann noch Zehnten geben und sowas. Also da kommt ein Wertesystem, wir sind irgendwie geprägt, am Ende ist ganz egal von wem. Vielleicht waren es nicht unbedingt die Eltern, vielleicht die Großeltern oder Lehrausbilder oder Lehrer oder andere Autoritätspersonen. Und immer dann, wenn wir in der Schrift über diesen Sachverhalt ein anderes Wertesystem wahrnehmen, dann sind wir gefragt, dass unsere Sinne erneuert werden. Und das ist immer zu unserem Guten. Und das müssen wir irgendwie glauben, dass das immer zu unserem Guten ist. Also wenn unsere Werte an irgendeinem Thema mit der Schrift nicht übereinstimmen, ist es immer von Vorteil, die Werte der Schrift anzunehmen. Das ist nie ein Schritt zurück, es ist immer ein Schritt nach vorn. Immer. Und wir müssen das einfach glauben, auch wenn sich das vielleicht manchmal nicht so anfühlt. Und ja, dann können wir solche Dinge annehmen und wie wir das auch als Gemeinde leben und können lernen, ganz anders mit Geld umzugehen. Und da kann einfach das Lesen im Wort und sich dann damit beschäftigen und auch willentliche Entscheidungen zu treffen, kann uns das sehr befreien. Also so ein Beispiel aus einer Facette unseres Lebens, wie unser Wertesystem korrigiert wird, wenn es nicht dem Wort entspricht. Also das alles ist nur anders ausgedrückt, von einer fleischlichen zu einer geistlichen Gesinnung zu kommen. Oder sehr, sehr aktuell, was unsere Gesellschaft angeht, das Wertesystem unserer Gesellschaft in Bezug auf Erziehung, das kollidiert total mit dem Wertesystem über Erziehung aus dem Wort Gottes. Und auch dort müssen wir glauben, dass das Wort Gottes System sinnvoller ist. Oder ein anderes Beispiel, weil das ja mit einer, also ich nehme das wahr als eine schier unbändige Gewalt, wie diese bösen Mächte in unserer Gesellschaft das ganze Thema Homosexualität und Gender und Gleichgeschlechtlichkeit in jeden Bereich hineingepresst wird. Ich weiß nicht, wer das von euch mitgekriegt hat, dass, ich glaube Penny war's, dieses Jahr schwule Weihnachtsmänner im Angebot hat. Wissen, habt ihr das zufällig gelesen? Regenbogenfarbene Weihnachtsmänner, die Überschrift war schwule Zipfelmänner zu Weihnachten. Das ist jetzt schon wieder lustig, aber dahinter ist eine Kraft. Jetzt sind wir schon so weit, dass die Weihnachtsmänner schon mit konform gehen müssen von dieser finsteren, verdorbenen Kraft, die Menschen zerstört. Und ich weiß einfach aus unserem Dienst, das ist in Gemeinden ein Riesenthema. Wie positionieren wir uns? Ist das jetzt gut oder schlecht? Dürfen wir das noch Sünde nennen? Und Jesus ist ja auch lieb. Ich habe eine Reportage gesehen, Da wollte eine junge Journalistin eine Gemeinde in Berlin irgendwie auseinandernehmen und wandert noch in Versammlungen mit dabei. Und das hat mich zum einen gefreut, weil sie doch ihre ganze Herangehensweise war für mich zu spüren, dass sie das auseinandernehmen wollte und ins Lächerliche ziehen wollte und dann in dieser Versammlung aber so berührt war, dass es nicht mehr ging. Das hat mich irgendwie gefreut. Aber es konnte ja nicht anders kommen, als dass man dann den Leiter der Gemeinde eben interviewt vor der Kamera und konkret diese Frage stellt: Was sagt ihr zur Homosexualität? Und dann schafft es dieser Leiter eben nicht zu sagen, was die Bibel sagt. Dann kommt eben, also prinzipiell lieben wir alle Menschen, das ist überhaupt nicht die Frage. Und es kommt eben nichts außer ein großer Schwamm. Und das Wertesystem im Wort ist da eben anders. Und dann diese dreiste Lügnerei auf dem Gebiet, auch von irgendwelchen Kirchenleuten, dass die Bibel dazu nichts sagen würde und dass Jesus das auch tolerieren würde, wo es eine ganze Reihe eindeutiger Schriftstellen gibt, wie Jesus das sieht. Also es wird dann auch dreist gelogen und das kann man natürlich nur mit den Leuten machen, die die Bibel nicht kennen. Wer das gerne recherchieren will, das Wort Homosexualität kommt in der Bibel nicht vor, aber du kannst die Wörter Knabenschänder eingeben oder ja Knabenschänder und dann kommt eine ganze Menge Schriftstellen, die von Homosexualität reden und wie Gott das findet. Also das, gehe ich mal davon aus, ist unter uns soweit in Ordnung, aber einfach auch, wenn wir in anderen Gemeinden dienen, ist das ein Riesenthema und da gibt es keine Klarheit drüber. Und das ist auch so ein Beispiel. Altes Denken, erneuertes Denken, Wertesystem irgendwo her oder Wertesystem aus dem Wort. Heißt also in der Praxis, fortwährend entscheiden wir uns, an das Wort anzupassen. Also sprich, das Wort als die Autorität wahrzunehmen, die es hat. Jan hat es so gut ausgedrückt und das kennen wir auch aus Johannes 1, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort ist. Und das bedeutet eben, wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr, ist es dasselbe, wie wenn wir sagen, das Wort Gottes ist mein Herr. Andersherum, wenn wir das Wort Gottes nicht als unseren Herrn akzeptieren, dann können wir auch nicht sagen, dass Jesus unser Herr ist. Also das Wort und Jesus ist nicht voneinander zu trennen. Und es sagt Jesus selber, ihr seid dann meine Jünger, wenn ihr mein Wort hört und tut. Also Jesus und das Wort sind nicht voneinander zu trennen. Und so gibt es also ein Wertesystem in unserem Leben und ganz egal, welchen Bereich es betrifft, wir müssen jetzt nicht in Sorge sein, was kann jetzt alles falsch sein, sondern einfach nur beim Umgang mit dem Wort, wenn wir merken, hier denke ich eigentlich völlig anders, hier habe ich eine ganz andere Sicht, als was ich hier lese, dann zu entscheiden, Herr, ich will das so sehen, wie du das siehst. Weil ich dir vertraue, weil ich glaube, du hast mehr Weisheit als ich. Und du willst mich segnen und du willst Gutes für mein Leben. Also tue ich meine alten Werte weg und übernehme die aus dem Wort. Ich glaube, dass das echte Jüngerschaft ist. Und wenn das unser Lebensstil wird, dann werden wir kontinuierlich in diesem Prozess sein und Jahr für Jahr weiter verändert in sein Bild. Das soll einfach unser Lebensstil sein. Mit Gottes Denken übereinstimmen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, diese Willigkeit, sich von Gott eines Besseren belehren zu lassen, die muss trainiert werden. Weil ich glaube nicht, dass das bei irgendjemand von uns in der alten Natur schon verankert ist, dass wir gerne oder dass wir Willigkeit haben, uns belehren zu lassen. In unserem Fleisch steckt eher, dass wir es wissen und die anderen belehren wollen und können. Aber wir brauchen dieses Training. Ich will mich belehren lassen. Also das ist ein ganz praktischer Aspekt in dem Prozess. Und da wir sehr viel aufnehmen aus einem Wertesystem, was relativ weit weg ist von der Bibel, müssen wir das Gegengewicht in uns schaffen, Werte auszunehmen aus dem Wort. Das müssen wir einfach tun. Das kommt sonst nicht von alleine. Wenn wir das aus dem Wort, unsere Werte zu holen, wenn wir das vernachlässigen, werden sich unsere Werte anpassen an die Werte dieser Welt. Das wird automatisch so gehen und von ganz alleine und wir müssen uns da nicht anstrengen. Weil nahezu alle Gespräche auf Arbeit mit Kollegen, mit der Nachbarschaft laufen unter dem Wertesystem der Welt. Und wenn wir nur noch damit umgeben sind oder uns abgeben, dann wird unser Wertesystem System anpassen. Deshalb braucht es also unsere Investition, Umgang mit dem Wort und dass wir faktisch mit dem Richtigen gefüllt sind und dadurch klar sehen können und klar blicken können. Umgang mit dem Wort Gottes. Also nur ein Beispiel von einer Schriftstelle zu dem Thema Homosexualität ist 1. Korinther 6, Vers 9. Da steht: Irrt euch nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und dann kommt eine lange Aufzählung und da kommt auch Knabenschänder. Und das meint Homosexualität. Ist nur eine Stelle von vielen. Weil ich das erst jüngstens wieder gehört habe, die Bibel würde dazu nichts sagen. Es ist eine ganz dreiste Lüge. Gut, also durch das Wort verändert sich unser Denken. Durch das Wort bekommen wir die Werte aus dem Reich Gottes. Ein weiterer ganz praktischer Punkt ist natürlich unsere ganz persönliche Zeit mit Gott. Wir brauchen diese intimen Zeiten, ihn zu suchen, wo wir ganz alleine sind mit Jesus. Und diese Zeiten, ganz alleine zu sein mit ihm, die sollen nicht so sehr davon geprägt sein, dass wir Listen abarbeiten, für wen oder für was wir alles beten müssen. Sondern diese Zeiten brauchen wir, um Gemeinschaft zu haben mit Jesus und dass eine Beziehung zwischen uns und Jesus stärker wird. Ich hatte da so bei der Vorbereitung für unsere Aufbautage in Schwarzenshof über das Thema nachgedacht und gebetet. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass es in unseren Herzen alle möglichen Dinge, die wir auch im Leben leben und die wir tun, haben einen bestimmten Platz in unserem Herzen. Und es gibt, im Bild gesprochen, einen Platz, der ist wirklich einzig und allein nur für Jesus. Und dieser eine Platz, der darf nicht mit irgendwas anderes gefüllt sein. Das hat mir wirklich der Heilige Geist offenbart. Es gibt wie so einen reservierten Platz und ich glaube, das ist in jedem Mensch angelegt. Und dieser Platz darf allein mit Jesus gefüllt sein. Wir dürfen diesen Platz nicht füllen mit anderen Aktivitäten oder irgendwelchen anderen Dingen. Viele Sachen haben ihren Platz in unserem Herzen, aber es gibt einen Platz, der ist alleine für Jesus, allein für ihn reserviert. Und es hat Folgen in unserem Leben, wenn dieser Platz nicht mit Jesus gefüllt ist. Also wir brauchen die Zeiten mit Jesus. Wir brauchen Zeiten des Gebetes. Wir brauchen Zeiten, alleine zu sein mit ihm, wo wir unser Herz ausschütten können, wo wir unsere Sorgen sorgen, wo wir Anliegen beten und wo wir ihm zuhören. Das wird unsere Gesinnung verändern. Schließ uns wieder mal diesen Psalm 139, Vers 23 vor. Da sagt David: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Also David zeigt uns das hier, dass er trotz seines Erfolgs und seiner großen Autorität, dass er als König so erfolgreich war und dass er ein prophetisches Leben auf Jesus hin lebte, hatte er diese Haltung: Es könnte was in meinem Herzen sein, was ich gar nicht sehe. Und das könnte etwas sein, was mich von Jesus wegführen würde. Und deshalb sagt er: Gott, erforsche mich und prüf mich und erkenne meine Gedanken. Das ist ultimativ ausgedrückt im Kern diese Haltung, die David hatte und die so viel Segen und so viel Heil in unser Leben bringt. Also David hält es für wahrscheinlich oder für möglich, dass er über irgendeine Sache Gedanken hat, die nicht dementsprechend, wie Gott das möchte und wie Gott Dinge sieht. Und das sollen wir uns als ein Beispiel nehmen. Das wird viel, viel Segen in unser Leben bringen. Wenn wir das auch sorgen, wenn wir das auch beten. Und natürlich diese Beziehung, die David zu Gott hatte, aus diesen Versen ist es für mich erkennbar, dass David sich nicht vor Gott fürchtete in dem Sinne, dass er vor ihm Angst hatte. Dieses Gebet ist aus vollem Vertrauen heraus gebetet. Nicht aus einer Unsicherheit, hoffentlich hat Gott mich lieb, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Nein, das ist überhaupt nicht, was es hier meint. Sondern erforsche mich, Gott. Ich weiß, weil du für mich bist, weil du mich liebst, weil du 100% für mich bist, sollte da irgendwas sein, was mich wegleitet von dir, auf irgendeinen anderen Weg bringt, dann bitte zeig mir das. Falsche Entscheidungen oder falsche Wege beginnen im Herzen und haben ihre Ursache in einer nicht erneuerten Gesinnung. Prinzipiell ist es von Gott nicht vorgesehen, dass ein Gläubiger in die Irre geht. Das ist von Gott nicht vorgesehen oder geplant. Aber aus dem ganzen Kontext der Schrift können wir nehmen, dass falsche Wege aus falschen Entscheidungen kommen und falsche Entscheidungen kommen aus einem Herzen, wo die Gesinnung in bestimmten Bereichen nicht erneuert ist. Wir erinnern uns an die Haltung Satans, da steht in dieser Jesaja 14 Stelle, und er sprach in seinem Herzen. Also da passiert etwas im Herzen. Und dann haben wir das auch in Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Hier haben wir nochmal den biblischen Beleg, dass irre gehen, die Gefahr, die kommt aus unserem Herzen. Und dann sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, dass Gott sagt, sie haben meine Wege nicht erkannt. Und dann Hebräer 8, Vers 10. Denn das ist das Testament, das ich machen will dem Hause Israel in diesen Tagen, spricht der Herr, ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und will ihr es in ihr Herz schreiben. Also hier haben wir nochmal unser Herz. Und dann gibt es eine Schriftstelle in Römer 8, 27, die beginnt, der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Also Veränderungen kommen in uns durch diese willige Haltung, Wort Gottes aufnehmen, Jesus persönlich immer mehr kennenlernen, Zeit haben mit Jesus alleine und damit wirkt der Heilige Geist uns und korrigiert Dinge. Ich hatte vor kurzem Anrufe wieder verschiedener Art mit Geschwistern aus unserem Land und habe das gar nicht mehr so verfolgt. Da gibt es ja relativ populäre Namen inzwischen und es wird viel gepredigt oder darüber gelehrt, dass wir rausgehen sollen und für die Leute beten sollen und auf der Straße mit Leuten beten und Leute heilen und Kranke heilen und dass Gott das gebraucht, um eine Erweckung zu bringen oder um Menschen zu retten. Und da gibt es ganz viel Material auf YouTube und es gibt doch in Gemeinden ganz schön Tumult. Und wenn man sich das anschaut im Wort, dann ist das ein Trugschluss, dass durch Zeichen und Wunder Menschen verändert werden. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Und deshalb habe ich große Probleme mit dieser Art Lehre, dass wir für Leute beten, wenn es der Heilige Geist es zeigt, im Supermarkt oder auf dem Parkplatz. Gar keine Frage. Wenn der Heilige Geist uns da einen Gedanke gibt, sollen wir das tun und mutig sein und stark sein und vorangehen. Aber dass dadurch Menschen verändert werden oder ins Reich Gottes gerettet werden, daran habe ich große Zweifel, weil Jesus hat das nicht geschafft. Wenn das bei Jesus funktioniert hätte, dann wären an seinem Kreuz 10.000 Mann gestanden. Und Tausende haben Wunder gesehen, Tag für Tag. Die Jünger haben 3 Jahre Wunder gesehen. Und das Ergebnis war am Ende, dass Petrus sich verflucht hat, Jesus zu kennen und das abgestritten hat. Also wenn Wunder Herzen verändern würden, hätte Petrus nie Jesus verleugnet, niemals. Weil er hat wirklich genug Wunder gesehen. Weil ja am Ende vom Johannesevangelium steht, dass wenn man all die Wunder aufschreiben würde, die Bücher die Welt füllen würden. Das heißt, wir haben also nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Wunder im Wort, die Jesus getan hat. Und wie viele Jünger waren am Ende bei ihm, als es ihm schlecht ging? Einer. Also das ist eine Idee, die kommt nicht aus der Bibel. Also versteht mich richtig. Ich bin absolut dafür, wir beten für Leute. Und wenn der Herr Leute heilt, das ist einfach herrlich. Das ist großartig. Aber Herzen werden dadurch nicht verändert. Und überlegt euch dieses eine Ding, was für uns aufgeschrieben ist mit den Aussätzigen. Wenn man sich mal ganz kurz vor Augen hält, was Aussatz bedeutet. Aussatz ist Lepra. Wenn man mal einen Leprakranken gesehen hat. Ich erinnere mich an meine ganz frühe Zeit als Filmmissionar. Da hatten wir einen Dokumentarfilm über eine Leprastation. Und es ist, das kannst du fast nicht anschauen, wie das Menschen verstümmelt und wie Menschen bei lebendigem Leibe verfaulen. Und die waren total isoliert von der Gesellschaft. Die wurden irgendwo hingesperrt in irgendwelche Höhlen und keiner durfte da Kontakt haben, weil sich das eben ganz leicht überträgt. Und eine Berührung reicht, um sich da anzustecken. Und wenn man sich mal diese Tragik dahinter vorstellt und dieses Leid, dieses unfassbare Leid, wenn man Aussatz hatte. Und Jesus heilt 10 Leute und einer bedankt sich. Dann haben wir einfach den schriftlichen Beweis aus dem Wort, Heilungen ändern keine Herzen. Und Heilungen verändern kein Denken. Also insofern habe ich ein bisschen Sorgen mit dieser Lehre, dass das jetzt unsere Lösung ist in Deutschland, dass unsere Gemeinden deshalb nicht wachsen, weil wir zu wenig Kranke geheilt hätten. Ich denke, dass die Reihenfolge andersrum ist. Wir brauchen stärker ein erneuertes Denken und dann geschieht, so wie es die Bibel sagt, dass uns Zeichen und Wunder nachfolgen, wenn Menschen verändert sind. Und natürlich ist das eine Begleiterscheinung, wo Gott seine Größe demonstriert und wo er zeigt, dass er der Herr ist. Aber das reine Wunder oder die reine Heilung ändert keine Herzen, ändert keine Haltungen. Also es gibt in unseren Herzen diesen einen Platz, der ist allein für Jesus. Und ich möchte uns heute sagen, lass uns diesen Platz auch nur mit Jesus füllen. Und lass uns da nicht so was Stellvertretendes irgendwie reintun. Also ich nehme immer das Beispiel Joyce Meyer Predigten. Die sind praktisch, die sind klar, die kann man nebenher anhören beim Bügeln. Und die sind richtig und die, da kann man was lernen. Aber die dürfen nicht an die Stelle, wo Jesus in unserem Herzen sein will. Oder irgendwelche anderen Predigten oder irgendwelche Bücher. Oder andere Leute um uns herum, die Jesus kennen und die ihm nachfolgen, die ein Gebetsleben führen. Auch die können nicht stellvertretend für uns diesen Platz füllen. Auch mein Ehepartner kann nicht für mich glauben. Mein Ehepartner kann auch nicht für mich meine Beziehung mit Jesus leben. Das ist so stark im Osten, dass die großen, kräftigen Männer oft denken, ja, beten, das kann meine Frau machen. Meine Frau betet mit vermischt, da ist das gleich mit abgearbeitet. Es reicht nicht. Es gibt diesen Platz, den kann nur Jesus füllen. Und wenn wir das beherzigen, die Zeit mit ihm und dieses sich aus dem Wort heraus prägen lassen. Und das möchte ich einfach auch nochmal bringen, weil das hat mich auch so stark angesprochen. Sir Jan, das brachte, es gibt Menschen, die sich selber über das Wort stellen und dann mit dem Wort so umgehen in dieser Haltung. Und da kommen ganz schreckliche und verkehrte Dinge raus. Also wir können überhaupt nur aus dem Wort gesegnet werden und das Wort wird seine Arbeit in uns tun zum Leben, wenn wir uns dem Wort unterordnen. Menschen, die sich über das Wort stellen, und das gipfelt ja in unseren theologischen Ausbildungsstätten, und die diese Dreistigkeit haben, schlauer zu sein als das Wort, wenn die mit dem Wort umgehen, das ergibt nur Tod, Religion und Gesetz und furchtbare Dinge. Und das Ergebnis ist Zweifel und Wegkommen von Gott. Also, das dürfen wir nicht tun, sondern wir stellen uns unter das Wort. Und dann haben wir diese Auswirkungen in unserem Leben. Und vielleicht hast du manchmal irgendwie auf diesen oder jenen geschielt, so ein bisschen mit dem Gedanke, oh, wie macht er das? Und ja, diese Stabilität oder die Klarheit oder diese Entschiedenheit, das hätte ich auch gerne. Oder dieses Festsein, wenn Probleme kommen, irgendwie fällt er da nicht gleich um. Das hätte ich auch gerne. Und dass wir nicht länger auf jemanden schauen, wo wir sagen, vielleicht so ein bisschen neidisch, woher hat er das oder wie macht er das? Wir selber können in diese Dinge hineinwachsen. All diese Dinge, die das eben, oder ja, diese Resultate dieser Gesinnung Christi. Offenbarung und Einsicht und die Fähigkeit, das zu bewahren. Einmütigkeit, Schutz vor falschen Lehren oder falschen Überzeugungen. Irgendwie ist das gerade auch in unserem sächsischen Raum sehr, sehr am Wachsen und sich ausbreiten, dass sich Gläubige ganz stark wieder hinwenden zu jüdischen Festen und jüdisch zu leben und Schabbat und nicht mal sonntags sich versammeln und solche Dinge. Es ist gerade ganz, ganz stark. Das ist auch ein Beispiel, wenn wir jetzt nicht Geld oder Erziehung oder Sexualität nehmen. Was sagt das Wort genau über Gesetze? Und wenn man sich da wirklich vom Wort Gottes prägen lässt, dann ist das sonnenklar, dass das nicht der Wille Gottes ist und kein Wertesystem ist aus dem Wort, dass wir als erlöste Heiden anfangen, jüdische Feiertage zu feiern. Weil das im Kolosser 2 ganz klar steht. Und da habe ich eben die Wahl, nein, ich sehe das anders, weil mir hat es ein messianischer Jude erzählt und die Juden, die wissen ja sowieso immer viel mehr, was in der Bibel steht, als alle anderen. Und da denke ich eben so. Oder ich habe die Haltung, Moment, das hat mir zwar ein messianischer Jude erzählt, aber in meiner Bibel, im Kolosser 2, steht was anderes. Also muss ich mich nach dem richten, was in meiner Bibel steht. Werden Menschen weggezogen von dem Weg der Gnade? Und Menschen, die das länger tun, da kann man eine Entwicklung sehen hin zu einer ganz, ganz starken Gesetzlichkeit und das echte geistliche Leben ist fast komplett erloschen. Kolosser 2,18, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung des Fleisches. Und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Die NGÜ drückt das noch besser aus, finde ich, ab Vers 20. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben und davon darfst du nicht essen und das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es doch hier nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbst gewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Es kommt dann auch noch die Erwähnung, Vers 16, von besonderen Festen oder Neumonden oder Feiertagen oder Schabbaten. Und es sagt in NGÜ so übersetzt, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Und dann haben wir die Wahl, ordne ich mich dem Wort unter oder beharre ich irgendwie auf meiner Meinung oder irgendeiner Speziallehre. Und so wird unser Denken erneuert oder nicht. Ich finde es sehr, sehr tragisch, dass das so ein starker Schub irgendwie ist, auch hier in unserer Region. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass das möglich ist und wir das sehen können in deinem Wort, dass unsere Gesinnung erneuert werden kann, dass du das vorgesehen hast für uns, dass wir mehr und mehr deine Werte in uns haben, deine Gedanken denken. Danke, Herr Jesus, für dein umfassendes und überragendes Vorbild. Danke, Herr Jesus, dass du durch deinen Sieg den Feind überwunden hast und auch seine Gesinnung überwunden hast. Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass du durch deinen Tod am Kreuz den Sieg geholt hast, auch für uns, über die Gesinnung des Feindes. Danke, Herr, dass wir nicht mehr so denken müssen wie er. Danke, Jesus, für diesen Sieg. Danke, dass wir befreit sein können, so zu denken wie Satan, solche Werte zu haben wie er. Danke, Jesus, dass wir durch deinen Sieg befreit sein können von dieser Kraft, die uns immer irgendwie weiter treiben will, auf bessere, höhere, schönere Plätze, wo Freude geraubt werden soll, wo Unzufriedenheit etabliert werden soll. Ich danke dir, Jesus, dass du all seine Gedanken und seine ganze Haltung überwunden hast, Jesus. Danke, Herr Jesus, dass das wahrhaft unsere Erlösung ist, dass du uns erlöst hast von diesen Haltungen, von dieser alten Natur, die wir geerbt haben von ihm. Danke auch, Herr, dass du das hast aufschreiben lassen von David, wie er lebte, wie er betete. Jesus, wir wollen uns das zum Vorbild nehmen, dass du diese kontinuierliche Erlaubnis von uns hast. Herr, schau in unser Herz, schau, wie wir es meinen. Ist das richtig? Gefällt dir das? Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ausgegossen bist und dass wir all diese Dinge nicht irgendwie nur mit unserer Willenkraft bewegen müssen, sondern dass du, Heiliger Geist, in uns wirkst und arbeitest. Und wir sagen ja dazu, wir wollen das. Heiliger Geist, wir wollen, dass du die Gesinnung Christi in uns ausbreitest. Ich bin noch 1-2 Minuten still, dass du selber beten kannst und ihm sagen kannst, dass du bereit bist, willig zu sein. Oder vielleicht gibt es so einen bestimmten Bereich, wo du merkst, da stimmt mein Wertesystem nicht mit dem vom Wort überein. Und das habe ich irgendwo her, wurde irgendwie so erzogen, was auch immer. Dass du das selber betest heute. Dass du dem Heiligen Geist vertraust, dass du ihn einlädst. Dass du sagen kannst, komm in diesen Bereich hinein, korrigier das in mir. Vergib uns das bitte, Jesus. Dass es Bereiche gibt, wo wir nach unseren Prägungen oder Werten leben. Wo du was anderes gesagt hast, was anderes hast aufschreiben lassen. Vergib uns, Herr, dass es auch irgendwie Folgen hat in unserem Leben. Und Herr Jesus, wir wollen das heute sagen. Wir erkennen an, dass dein Wort von dir kommt, dass es vollkommen ist, dass du darüber gewacht hast, was da drin steht. Es ist nicht was von Menschen Geschriebenes. Es kommt von dir. Und Herr, wir wollen uns ganz bewusst unter die Autorität deines Wortes stellen. Jesus, ich bete das heute. Wir wollen eine Gemeinde sein, die dein Wort schätzt und dass dein Wort wirklich ein Richter unserer Gedanken sein darf und ein Richter unserer Herzen. Jesus, bewahre uns davor, dass wir Leute werden oder eine Gemeinde werden, die dein Wort aushebelt und die anfängt, einen anderen Sprachgebrauch zu benutzen oder bestimmte Passagen umdeutet und anpasst an den Geist dieser Welt. Jesus, wir wollen feststehen zu deinem Wort, egal wie dreist die Welt Dinge herbringt und in den Raum stellt. Egal wie dreist Sünde als richtig hingestellt wird und verderbliche Dinge als schön. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die dein Wort liebt, so wie es steht, wie es von Ewigkeiten her ist und immer sein wird. Wir halten daran fest, dass dein Wort nie vergeht. Und Jesus, das ist unser Trost, Dein Wort wird noch da sein, wenn all die bösen Stimmen schon lange nicht mehr da sind. Millionen von Jahren weg sind. Dein Wort wird immer noch da sein, wird immer noch richtig sein und vollkommen sein. Wir werden immer noch gespeist und Offenbarung haben aus deinem Wort. Ja, ich lade dich ein, das von Herzen mit mir zu beten, dass Jesus, dass wir Menschen sind, die dein Wort anerkennen als richtig. Und dass dein Wort ein Richter unserer Gedanken und Sinne sein darf. Jesus, das wollen wir sein. Und wir lesen, Jesus, dass du gehorsam lerntest. Und das an krassen und harten Situationen. Und Jesus, auch wir wollen gehorsam lernen. Herr, wir wollen nicht, um den Schmerz zu vermeiden, falsch gehen. Wir wollen gehorsam lernen, Jesus. Wir vertrauen dir. Wir glauben, dass du immer gute Absichten hast. Jesus, wir glauben, wenn wir deine Werte, deine Gedanken übernehmen, ist das immer richtig, ist das immer gut. Und Heiliger Geist, ich bitte dich um deine Unterstützung für uns alle, dass wir in dem alltäglichen Leben, wo so viele Dinge getan werden müssen, so viele Pflichten da sind, so viele Erledigungen, so viele Sachen. Hilf uns dabei, Heiliger Geist, dass wir den Kampf gewinnen, Zeit zu haben für dich, Jesus. Und Herr Jesus, dass wir erleben das so stark in unserer Zeit, dass die Zeit uns gefüllt wird, immer mehr. Und du bittest dich, Heiliger Geist, komm an unsere Seite ganz neu. Leite uns darin, dass wir die Zeit haben, die Zeit uns nehmen, dass wir wissen, wozu sagen wir Nein, was lassen wir weg, dass du, Jesus, an diesem Platz in unserem Herzen sein kannst, der nur für dich ist. Und ich bitte, Heiliger Geist, für uns alle, dass du uns in dein Wort hineinziehst, dass das ganz neu wie so ein Zug ist, dein Wort zu lesen und aufzunehmen und in uns wirken zu lassen und darüber nachzusinnen und das zu kauen und das zu bedenken. Ja, Jesus. Ja, ich lade dich auch ein, das von Herzen mitzubeten. Herr Jesus, wir wollen, dass das in den Prioritäten wieder richtig ist in unserem Leben, dass die erste Quelle soll dein Wort sein. Und danach kommt eine Predigt aus dem Internet oder ein Buch oder auch der Austausch mit Geschwistern. Herr, all diese Dinge sind wichtig und richtig, aber das Erste soll dein Wort sein, was uns prägt. Jesus, das wollen wir wieder richtig stellen in unserem Leben. Herr, wir wollen einfach diese Abneigung oder dieses, was da so stumpf sein kann, dass man nicht versteht, was man liest, dass es irgendwie einem erstmal nichts gibt. Herr, das wollen wir einfach durchdringen. Bitte, Heiliger Geist, helf uns, durch diese Membran zu kommen, dass wir dahinter in diesen Fluss von frischem Wasser kommen. Helf uns, alles zu überwinden, wo der Feind auch irgendwie so eine Abneigung kreiert und so eine Unlust oder dieses kenne ich schon und habe ich alles schon mal gelesen. Helf uns, Heiliger Geist, wir wollen da durch. Wir wollen ganz neu in diesen Strom, der fließt und fließt und fließt, dieses Wasser, was sich immer bewegt, immer frisch ist, dein Leben, was immer neu ist, was niemals versiegt, was immer neues Leben erschafft, das wollen wir ganz neu erleben, Jesus. O Heiliger Geist, ich bete darum, dass du in unserer Gemeinde wirkst, dass wir uns wieder mehr auch darüber unterhalten. Was haben wir gelesen im Wort? Was hat zu uns gesprochen? Wie hast du zu uns geredet? Welche Schriftstelle hat uns vorangebracht? Was hat unser Herz getröstet? Was hat uns aufgebaut? Dass wir mehr über sowas wieder sprechen. Hilf uns, Heiliger Geist. Hilf uns, dass wir dann neu zum Leben kommen. Dass wir neu in diesen Dingen uns bewegen und dass das ist, was uns beschäftigt. Tu du dein Werk, Heiliger Geist. Und wir wollen unseren Teil tun, Jesus. Wir wollen gehorsam sein. Danke dafür, lieber Herr. Amen.